Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute wieder mit dabei ist Christoph. Hallo Christoph.
Einen wunderschönen guten Tag, Birgit.
Genau, heute geht es auch mal wieder um ein Thema, was wir schon lange nicht mehr hatten, nämlich das Thema Immobilien.
Ja, heute regnet es Baustaub von der Decke. Das ist unser zweiter Versuch, genau.
Genau. Speziell geht es heute um den Hauskauf für junge Familien. Das heißt, junge Familien stehen ja häufig vor anderen Herausforderungen als nicht ganz so junge Familien. Und wir wollen uns anschauen, genau, was macht die Situation dieser jungen Familien so besonders? Worauf sollten sie achten? Wie sollte man sich auf so einen Hauskauf vorbereiten? Was sollte man damit einbeziehen? Welche Zahlen sind wichtig? Und gibt es vielleicht sogar Förderungen speziell für junge Familien, von denen dann ja, der ein oder andere profitieren könnte?
Ja, wobei auch nicht junge Familien sich ja einiges mitnehmen können. Also jeder, der ein Haus kauft, kann sich auch heute was aus der Episode hier mitnehmen. Aber wir werden speziell nochmal auf die Herausforderung eingehen, ja, was junge Familien besonders macht und worauf man dann besonders achten sollte. Genau.
Genau, wie sieht es denn aus mit jungen Familien? Was ist so das Besondere an deren Situation?
Ja, ich bin ja auch eine junge Familie. Genau. Ja, die Besonderheit ist einfach, dass ja, das Eigenkapital meistens knapp ist. Also hat es ja noch gar keine Zeit, Großgeld anzusparen. Wenn ich jetzt mal meine Situation nehme, ich habe hier alles Geld, was ich habe, für eine Firma, in die Firma gesteckt und hatte noch gar nicht so die Zeit, viel Kapital links und rechts wegzulegen, dass ich jetzt einen großen Eigenkapitalbatzen hätte, wenn ich denn ein Haus haben wollte, um das jetzt eben zu bezahlen. Ist ja klassischerweise so, dass ja, wenn man eine Bankfinanzierung haben will für eine Immobilie, dass die Bank zumindest die Kaufnebenkosten sehen möchte. Das bedeutet, ich muss Maklerkosten aus eigener Tasche bezahlen, ich muss die Grunderwerbsteuer aus der eigenen Tasche bezahlen, ich muss Notarkosten, Grundbuchskosten etc. aus eigener Tasche bezahlen. So, das Roundabout, wir können ja mal von einem Hauskauf von, wie viel wollen wir annehmen, 400.000 Euro ausgehen, was jetzt schon wenig ist, so, je nachdem, welche Region man unterwegs ist. Also wenn ich jetzt halt in einem, ja, im Westen jetzt, in Westdeutschland eine Immobilie kaufen will mit Einzugsgebiet einer Großstadt, dann bin ich deutlich drüber im Preis. Wenn ich im Osten auf einer ländlichen Region, kann ich auch drunter liegen. Die Zahlen könnt ihr euch ja dann einfach ableiten, je nachdem, ob das Objekt größer oder kleiner oder teurer oder günstiger ist. Wir nehmen mal 400.000 Euro und ja, Maklerkosten teilen sich heutzutage Käufer und Verkäufer meistens heftig auf. Das heißt, für dich als Käufer bleiben dann so 3,57% des Kaufpreises als Maklerkosten hängen. Das heißt, 400.000 mal 0, jetzt habe ich hier einen Taschenrechner offen und schaffe es nicht, das Malzeichen einzugeben. So, 400.000 mal 0,0357 sind wir bei 14.280 Euro Maklerkosten, die sich dann quasi mit Kauf in Luft auflösen für den Käufer. So, dann haben wir nochmal Grundbuch und Notarkosten, insgesamt so 2%. Das heißt, da kommen nochmal 8.000 Euro an der Stelle oben drauf. Da sind wir dann schon bei Kaufnebenkosten von 22.280 Euro. Und dann haben wir die Grunderwerbssteuer, je nach Bundesland, die irgendwo zwischen 3,5 und 6,5% in der Regel rumdümpelt. Wir nehmen jetzt einfach mal beispielshaft 5% Grunderwerbssteuer. Das heißt, wir haben nochmal 5% mal 400.000 Euro, die on top kommen. Das heißt, wir haben bei einem 400.000 Euro Hauskauf 42.280 Euro Kaufnebenkosten. So. Und die muss man erstmal ansparen, damit die Bank sagt, okay, ich habe Lust auf das Projekt. Hm. Vielleicht findet man irgendeine Bank, die das auch die Kaufnebenkosten mitfinanziert. Das ist aber unserer Erfahrung nach, ja, machen die Banken das nicht mehr so gerne. Vor 3, 4 Jahren war es noch ein bisschen anders. Und da war es zum Beispiel die Deutsche Bank, die hat auch mal die Kaufnebenkosten mitfinanziert. Das macht sie heute in der Regel nicht mehr. Und das ganze Projekt soll ja auch solide durchfinanziert sein, auch für euch als Familie. Das bedeutet, je mehr ich von der Bank quasi finanzieren lasse, umso höher ist am Ende auch meine Rate, umso höher muss mein Haushaltseinkommen sein, damit das Ganze stemmbar ist. Und ich will ja auch einen attraktiven Zins haben. Das bedeutet, je mehr Eigenkapital ich einbringe, umso besser wird der Zins. Und das, ja, illustriert so schön die Herausforderung so ein Stück weit schon, wenn ich eben noch relativ frisch bin in meinem Erwerbsleben, in meiner Familiengründung, dann habe ich vielleicht erstmal ein Ausbildungsdarlehen aufgenommen, zahle BAföG zurück, jetzt in meinem Fall, ich zahle noch ein Corona-Darlehen parallel zurück und meine Frau zahlt BAföG zurück. Das heißt, es laufen schon zwei Rückzahlungen. Genau, und dann kommt eben noch was on top. Das heißt, wenn ich Geld in die Ausbildung, in die Gründung investiert habe, dann ist das Geld ja jetzt schon mal nicht da. Und parallel ist das Eigenkapital halt niedrig. Das heißt, ich habe schon Belastungen und wenig Eigenkapital. Bedeutet, Grundvoraussetzung wäre mal, ich treibe irgendwo Eigenkapital für die Kaufnebenkosten auf. Ja. Wie mache ich das? Sparen. Wichtig vielleicht, ich würde nicht im Aktienmarkt sparen, wenn ich in den nächsten 2-3 Jahren vorhabe, ein Haus zu kaufen. Dann würde ich mir entweder ein Geldmarkt-ETF nehmen oder ein Tagesgeldkonto oder sowas. Und da das Geld drauf sparen, also schon schauen, dass ich einen adäquaten Zins dafür bekomme, zumindest einen fairen Zins. Aber es soll möglichst risikoarm da liegen, damit das Geld eben nicht nach oben und nach unten schwankt im Wert. Das wäre so das eine, wo ich das Geld spare und wie ich spare, ist eben durch Konsumverzicht. Und das wäre noch eine Empfehlung und das ist auch der Regelfall, den wir sehen, dass man vielleicht, wenn man das Glück hat und irgendwie in der Familie noch irgendjemand Geld hat, dass man da mal anklopft und fragt, hey Mama, Papa, wie sieht's denn aus? Wir wollen ein Haus kaufen, wir wollen das jetzt machen. Das ist auch ja ein Stück weit nachvollziehbar, dass man nicht ewig warten will, weil du kaufst ja das Haus, weil du es dir in der Regel schön vorstellst, da dein Kind aufwachsen zu sehen und mit deinem Kind im Garten spielen willst, einfach die Tür aufmachen willst, vielleicht noch einen Hund haben willst, der in deinem Garten rumrennt. Wenn man so die Einfamilien-Idylle da für das Einfamilienhaus beschreiben möchte. Und da bringt es mir eben nichts, wenn das Kind dann schon 18 ist, wenn ich mir das Haus kaufe und das Kind mich komisch anschaut, warum ich aufs Dorf gezogen bin, weil es eigentlich in der Stadt im Club will. So. Das bedeutet, eigentlich ist jetzt für eine junge Familie der ideale Zeit, so ein Haus zu besitzen, weil man da vielleicht am meisten von profitiert. So, und da ist eben, sehen wir ganz oft, dass die Familie da eben unterstützend mit eingreift. Gerade in Deutschland wird, glaube ich, also selten Geld in der Familie verliehen. Aber für ein Hausprojekt, da ist die Schatulle ein bisschen lockerer. Das ist ja was Sicheres und das ist was Solides für danach.
Das kann man dann auch ansehen und anfassen.
Genau.
Und dann wissen die Eltern dann auch, wo das Geld hingegangen ist.
Ja, genau.
Und sie können dann zu Besuch kommen, angekündigt oder unangekündigt.
Genau. Ich muss sagen, ich habe es nicht versucht. Hätte mal meine Oma fragen können, ob sie mir für die Gründung 20.000 Euro gibt. Ja. Risiko, Startkapital, ein bisschen Venture Capital, für den Enkel. So. Genau. Ja, also die Kaufnebenkosten muss man irgendwie versuchen aufzutreiben. Entweder in der Familie oder zusammensparen. Wenn man die noch nicht hat, dann wird es schwierig, das Projekt heute umzusetzen.
Ja. Oh. Genau, grundsätzlich sollte man schon vorher sich überhaupt Gedanken zur Finanzplanung mal machen, weil so eine Immobilie natürlich auch andere Bereiche im Leben beeinflusst.
Ja, das ist so der nächste Punkt für junge Familien. Es muss halt zur Lebensplanung passen.
Ja.
Und vor allem auch zur Berufsplanung. So, das bedeutet, wenn ich jetzt noch nicht so gesättet bin im Berufsleben und also gerade am Anfang hat man ja zum Beispiel, wenn man jetzt einen Arbeitgeber hat, der mit Lohnsteigerungen nicht so üppig umgeht, ist der größte Faktor, um im Gehalt hochzuspringen, auch mal einen Arbeitgeberwechsel. So, gerade wenn man so in seinen 20ern ist nach der Ausbildung, da ist eben so der größte Hebel, wirklich auch ab und zu mal einen Arbeitgeber zu wechseln, weil irgendwie die meisten Arbeitgeber irgendwie nicht so den Hang dazu haben, ihr Bestandspersonal irgendwie adäquat zu steigern im Gehalt. Wir haben ja selber jetzt gerade oft drüber gesprochen. Genau. Und da ist es eben dann eine Herausforderung, wenn ich mich mit der Immobilie frühzeitig festlege und mich dann eben beruflich einschränke. Das muss mir dann halt gegebenenfalls klar sein. Und wir hatten ja schon in einem anderen Podcast drüber gesprochen, wo es um Volkswagen ging, dass man sehr, sehr genau überlegen muss, wenn ich jetzt in einem Standort bin, wo alles von einem Arbeitgeber abhängig ist, ob ich dann eine Immobilienfinanzierung auf Kante nähe.
Ja.
Also sehr, sehr knapp auch finanziell irgendwie ausgestalte. Das würde ich dann eher nicht tun, weil dann wäre, wenn es dem Arbeitgeber schlecht geht, dann ist dann meine komplette finanzielle Existenz im Eimer. Darauf sollte ich achten, dass ich mich nicht komplett von einem Arbeitgeber abhängig mache durch den Kauf so eines Objektes. So. Das spricht dafür, zum einen an einem Standort zu kaufen, wo ich mich eben beruflich noch relativ flexibel dann ausleben kann. Genau. So, also das wäre die nächste Herausforderung, dass es eben noch nicht so stable, so vorgezeichnet oftmals ist, wie der Lebensweg sich entwickelt. Ja. Und man sollte bei einer Immobilie immer einen gewissen Planungshorizont haben. Klar, man kann die Immobilie auch wieder verkaufen. Aber wenn ich eine Immobilie nach 2 Jahren wieder veräußere, dann habe ich wahrscheinlich einen ordentlichen Verlust gemacht, weil ich eben die Kaufnebenkosten in den Sand gesetzt habe. Und es ist kein Automatismus, dass eine Immobilie pro Jahr 10% im Wert steigt. Ja. würde eher mal vorsichtig damit rechnen, dass ich die Inflation ausgleiche. Da muss ich aber auch ordentlich in die Instandhaltung stecken. Dass wie in den letzten 20 Jahren der Häusermarkt so explodiert, das ist nicht der Regelfall.
Ja.
Genau. So, also wir haben zwei Herausforderungen schon ausgezeichnet. Das eine ist, Thema Eigenkapital ist knapp für junge Familien häufig. Und die zweite Herausforderung ist, dass die Lebensplanung eben noch nicht so gesättet ist, dass man wirklich immer sagen kann, ja, ich bleibe hier auch die nächsten 20 Jahre am Standort. So, ist halt einfach so.
Genau. Und wenn man das Eigenkapital dann soweit hat, zumindest die Kaufnebenkosten, dann kann man mal vorsichtig bei der Bank anklopfen und nachfragen, wie es denn mit einem Kredit aussieht.
Ja, genau. Worauf jetzt bei uns so die setze ich jetzt im Kopf schon voraus, dass man sich mal grundsätzlich schon mal hingesetzt hat und eine Finanzplanung aufgestellt hat. Das heißt, gerade wenn meine Lebensplanung noch ein bisschen flexibler ist und noch nicht so in Stein gemeißelt ist, dass ich mich mal hinsetze, was möchte ich überhaupt? So. Was so die großen Fragen des Lebens, wenn ich die größte, also das Haus ist ja häufig die größte finanzielle Entscheidung, die man so trifft, dass man sich vorher schon mal so grundlegend Gedanken macht, was möchte ich eigentlich? Und wenn ich das nicht beantworten kann, ist die Frage, ob das Haus jetzt gerade schon das richtige Instrument ist. So. Auch klar machen, dass so ein Haus immer auch gerade am Anfang auch ein Aufwand ist. Also selten ist es so, dass das Haus quasi bezugsfertig gekauft wird, sondern wenn ich jetzt nur ein Grundstück habe, dann muss gebaut werden, ich muss mich mit tausend Sachen beschäftigen, ich muss die Fliesen aussuchen, ich habe vielleicht Eigenleistung, die ich einbringe. Beim Punkt Eigenleistung, wenn ich das als Eigenkapital bei der Bank irgendwie geltend machen möchte, nicht zu hoch ansetzen, realistisch ansetzen, nicht, dass man plötzlich irgendwie neben der Arbeit noch 50 Stunden auf der Baustelle verbringt und parallel die Beziehung in die Brüche geht. Häufig genug ist so eine Ehe nach dem Hausprojekt auch am Ende. Wäre nicht das erste Mal, dass man sowas mitbekommt. Das bedeutet, man sollte sich realistisch einschätzen, habe ich gerade die Kapazitäten für so ein Projekt? Wenn ich Eigenleistung einbringen will, das in einem realistischen Rahmen annehmen, auch ein ganzes Haus zu malern, das ist Aufwand. Mhm. So, also man hat vielleicht mal eine Wohnung gemalert, aber ein Haus komplett durchzumalern, ja, das ist schon heftig. So. Kann man trotzdem noch selber hinkriegen, aber wenn man dann noch sagt, ich male das Haus, ich verlege die Böden und mache noch irgendwas anderes, dann ist halt dann schon irgendwann Ende der Fahnenstange, was man neben einer 40-Stunden-Stelle so in der Regel machen kann, wenn man sein Kind noch sehen will. Genau, also da realistisch rangehen. Eine saubere Finanzplan vorher beißt sich mein Hauskauf vielleicht mit anderen Zielen, die ich beruflich habe oder familiär habe. Nächster Punkt ist, wie viele Kinder will ich denn eigentlich haben? Wäre blöd, wenn ich ein Haus mit zwei Kinderzimmern habe und dann fünf Kinder habe. Dann müsste ich nochmal wechseln irgendwann oder die Kinder teilen sich halt die Zimmer. Das ist ja meistens nicht das, was ich mir mit dem Hauskauf vorstelle, dass da nicht genug Platz für die Familie ist.
Ja.
So blöd, wenn es dann Zwillinge oder Drillinge gibt. Das zeigt aber schon so eine Herausforderung, ist beim Haus, das schrumpft und wächst in der Regel nicht mit.
Ja.
So, das ist klar, ich kann anbauen. Vielleicht geht das im Einzelfall. Aber das sollte halt auch relativ klar sein, was stelle ich mir von der Familiengröße vor, damit ich das Haus entsprechend ja, von der Größe her wählen kann. So. Ja, Kaufnebenkosteneinplan haben wir schon gesagt. Also grundlegende Finanzplanung muss stimmen. Auch Risikofall, kann ich mir das Haus noch leisten, wenn ich mal irgendwie länger krank bin etc. pp. Würde vor allem für Selbstständige eine ganz, ganz große Rolle spielen. So, also mich würde das belasten, wenn ich wüsste, ich darf jetzt die nächsten 10 Jahre nicht krank werden. Sonst muss ich mein Haus verkaufen. Ist ja, wenn ich eine Anstellung habe, ein bisschen entspannter, was so Krankengeld etc. pp. Angeht. Genau. Also so die Risikoplanung sollte im Hintergrund mitstehen. Auch was passiert im ganz schlimmen Fall. Ich werde berufsunfähig, einer verstirbt. So, also diese Risikoplanung auch parallel immer mitmachen. Nicht, dass man dann ja, nicht nur emotional im Regen steht, wenn meinem Partner, meiner Partnerin was passiert, sondern auch finanziell, das wäre blöd. Gerade eine Risikolebensversicherung erleben wir ganz oft, dass das nicht gemacht wird. Warum? Die Finanzvertriebe kümmern sich nicht so sehr um das Thema, weil man damit eben kaum Geld verdient. Die sind relativ günstig und damit verdient man halt auch kaum Provision. Also so solche Risikoabsicherungen mit beachten von Anfang an. Warum? Weil solche Risikoabsicherungen Geld kosten. Und das bedeutet, wenn ich das Hausbudget sehr knapp bemesse, dann habe ich vielleicht kein Geld mehr für eine adäquate Arbeitskraftabsicherung, für eine adäquate Todesfallabsicherung. Dann muss ich das Risiko eben unversichert lassen. Ja. Also von Anfang an eine saubere Finanzplanung aufstellen, dass ich für mich auch die Sicherheit habe, ja, das Projekt ist umsetzbar. Und dann kann ich sagen, wenn ich es für mich schon festgestellt habe, es ist umsetzbar, es passt zu meiner Lebensplanung, dann Eigenkapital auftreiben und dann ja, die Finanzierung bei der Bank auf die Beine stellen, so, wenn ich denn ein Objekt habe. Ja.
Genau. Und dann weiß ich ja auch, also das ist ja die Voraussetzung, dass ich vielleicht erstmal das Objekt finde, wo ich überhaupt drin wohnen möchte oder weiß, was es für ein Haus sein soll, damit ich auch weiß, wie teuer wird's. Dann weiß ich ungefähr, wie hoch die Kreditraten sind, wie viel ich monatlich dann reinstecken muss.
Ja, wobei es aus unserer Erfahrung her auch sehr, sehr sinnvoll ist, vorher schon halt das Budget abzustecken und dann zu sagen, dann ich brauche mir ein Haus, das 100.000 Euro zu teuer ist, nicht angucken. Ja, so einfach ist das. Und ja, dann bei der Bank idealerweise gibt es so Vorabbestätigungen, wo die Bank schon mal signalisiert, ja, ich kann mir grundsätzlich vorstellen, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, dass man vielleicht zur Hausbesichtigung geht und schon so eine Vorabbestätigung von der Bank hat, dass sie sich eine Finanzierung vorstellen kann. Das macht schon mal einen guten Eindruck beim Makler, bei der Maklerin oder bei den Eigentümern, weil man damit zeigt, ich habe mich schon mal damit beschäftigt, mit dem Thema Finanzen. Weil das sehen wir auch in der Praxis, dass Finanzierungen auch teilweise dran scheitern, dass man sich über die Finanzen keine Gedanken gemacht hat. Haben dieses Jahr einen Fall gehabt, wo Mandanten dann doch kaufen konnten, weil das Konkurrenzpärchen quasi die Finanzierung nicht auf die Beine bekommen hat. Ja. Also das sollte man möglichst vermeiden. Und wenn man dann eben auch schon zum Besichtigungstermin kommt und dann eben durch sowas, dann durch so eine Vorabbestätigung von der Bank signalisieren kann, ich habe mich schon um das Thema gekümmert, dann ist das schon immer mal ein Pluspunkt dann auch, um den Zuschlag zu bekommen. Kann ja sein, dass noch jemand anderes Interesse an dem Objekt hat. Und ja, da kann man eben sich ein bisschen Mühe geben im Vorfeld, um eben guten Eindruck zu machen. Wichtig ist, dass solche Vorabbestätigungen von der Bank, da steht auch immer vorbehaltlich der Objektprüfung, dass dieses Papier nicht wert sind, auf die so eine Bestätigung gedruckt ist, aber es macht eben einen guten Eindruck. Und manche Makler, Maklerinnen wollen sowas auch sehen, um dann eben eine Reservierungsbestätigung auch überhaupt das auszustellen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Makler nicht wissen, dass es nichts wert ist, aber machen es halt einfach, weil es so etabliert hat. Genau, also das vielleicht. Und dann auch ein bisschen drauf achten bei der Hausbesichtigung. Gehe ich mal davon aus, dass das gemacht wird. In welchem Zustand ist das Objekt? Muss ich da nochmal Geld reinstecken? Im Zweifel auch mal mit einem Sachverständigen durchgehen, der sich die vielleicht einen anderen Blick hat als ich als Privatperson, der einmal im Jahrzehnt durch so ein Haus geht und die Entscheidung einmal im Leben trifft. Dass man dann nochmal einen sachkundigen Blick hat, bevor man so eine Entscheidung ja, trifft. Das Projekt sauber durchkalkulieren lassen. Was muss ich noch reinstecken ins Haus, damit ich dann auch meinen Kapitalbedarf kenne? So ein typischer Fehler ist auch, den Kapitalbedarf zu gering anzusetzen für so ein Bauvorhaben oder auch für ein Renovierungsvorhaben und dann nochmal nachzufinanzieren. Also dann nochmal den Bedarf von einer nachträglichen Finanzierung zu haben. Und da ist der Zinssatz dann meistens deutlich schlechter als für die initiale Finanzierung. Das heißt, von Anfang an sauber durchkalkulieren und da auch Murphys Law beachten. Alles, was schief gehen kann, wird schief gehen. Gerade bei so einem Großprojekt läuft nie alles reibungslos. Außer ich weiß wirklich, ich kriege ein schlüsselfertiges Objekt in die Hand. Ja. Es dauert länger, es wird teurer. Ist fast überall so. Also es gibt die Fälle, wo alles sauber durchläuft, aber ist eher die Ausnahme. Genau. Also saubere Finanzplanung. Eigenkapital besorgen aus der Familie oder selber zusammensparen, meistens eine Mischung aus beiden. Mindestens die Kaufnebenkosten haben. Viel besser ist natürlich, wenn man noch 10-20% Eigenkapital mitbringen kann, gerne auch mehr. So bei 10% Eigenkapitalquote, also Kaufnebenkosten plus 10% des Kaufpreises fürs Haus oder dann auch 20% Kaufpreis noch mitbringen, das führt einfach zu deutlich besseren Darlehenszinssätzen. So alles über 20% Eigenkapital ist dann nicht mehr so der ganz große Sprung im Zinssatz nach unten. Ich glaube, so ab 50% Eigenkapital bewegt sich der Zins des Darlehens so gut wie gar nicht mehr oder gar nicht mehr, weil das Risiko für die Bank dann auch nicht mehr sinkt. So, die Bank verdient einfach dann nur weniger Geld, weil das Darlehen kleiner wird. Aber das Risiko für die Bank ist ja, der Schuldner geht pleite, kann die Raten nicht mehr stellen und die Bank muss das Objekt verkaufen und kann es halt nicht zum und dann ist das Risiko, dass der Verkaufserlös kleiner als die Restschuld ist, die noch offen ist. Und wenn ich 20-30% Eigenkapital eingebracht habe, dann ist für die Bank eigentlich schon ziemlich klar, wenn ich das Objekt mal zwangsversteigern sollte, dann kann damit dann auch die Darlehensschuld beglichen werden. Und dann wird auch klar, warum die Bank die Kaufnebenkosten sehen will, weil ansonsten der Objektwert das Darlehen nicht vollständig abdecken würde vom Wert her. Ja. So. Genau.
Genau, und dann natürlich auch darauf achten, so ein Haus verursacht natürlich auch in den nächsten Jahren weitere Kosten. Also nur wenn es gerade nicht sanierungs- oder renovierungsbedürftig ist, heißt das nicht, dass es nicht doch irgendwann nochmal Reparaturen geben muss oder irgendwas ausgetauscht werden muss.
Genau, also Instandhaltung ausreichend mit einplanen, das ist ein guter Punkt. Dann haben wir dann auch Grundstückskosten, muss ich sauber mit einkalkulieren. Also meistens ist da ja auch ein Grundstück mit dabei. Und wenn ich aus einer Wohnung ohne Garten komme, ohne Terrasse, dann fehlt mir vielleicht manchmal das Gefühl, was so ein Grundstück auch kosten kann. Also da ordentlich Geld einplanen, weil ihr wollt ja einen Baum pflanzen vielleicht. Ihr wollt einen Zaun setzen. Ihr müsst mal einen Sack Erde kaufen. Vielleicht muss ein Rasenmäher her. Also wenn ich ein 1000 Quadratmeter Grundstück habe, dann geht da wahrscheinlich ein dreistelliger Betrag im Monat dann auch insgesamt drauf, um Gartenstühle zu kaufen, das Ganze in Schuss zu halten. Ja, jetzt hat meine Familie hat gerade das Garagendach neu eingedeckt, kostet auch Geld oder Arbeitszeit oder beides. Ja, und hat einen Birnenbaum gekauft, der kostet ein bisschen Geld. Ja. Also Klassiker ist so, dass man ein Haus kauft und das Grundstück noch nicht durchfinanziert hat und dann quasi das Haus dasteht und dann ist einfach nur so Erde um das Haus drumherum. Das ist so der Klassiker, dass man sagt, wir machen erstmal das Haus in den Garten, dann Stück für Stück. Ja. Schadet ja nicht, wenn man dann direkt einzieht und das Grundstück schon mitgeplant ist. Also da nochmal Geld mit einplanen und natürlich für den Erhalt der Substanz des Hauses. Wenn es neu ist, wird man in den ersten Jahren wahrscheinlich eher weniger Geld reinstecken müssen. Aber auch da kann man so Sachen, an die man nicht denkt. Ich glaube, meine Schwester hat so einen Häcksler drin für die Fäkalien. Und der war mal kaputt, der muss natürlich sofort ausgetauscht werden. Ansonsten ist so sanitär nicht mehr so einsatzfähig. Aber es kostet halt Geld.
Ja.
So, und das Haus ist noch relativ neu, sowas kann halt mal kaputt gehen. So, oder Fliegengitter einbauen, weil man merkt, okay, da fliegen Fliegen rein. Und dann, wenn man so ein komplettes Haus mit Fliegengittern ordentlich ausstattet, ist auch ein vierstelliger Betrag weg. So, also mit so Fliegenschutztüren oder keine Ahnung was. Also da wirklich einplanen, so ein Haus kostet laufend Geld. Auch Wohnnebenkosten darf man einplanen. Meistens ist ja auch eine Flächenvergrößerung im Vergleich zu vorher. Dann heizt man eben so ein komplettes Haus und nicht mehr nur das Erdgeschoss. Und oben drüber ist keiner mehr, der die Hälfte Nebenkosten übernimmt, weil er für einen mitheizt. Ja. Ist natürlich dann die Frage, ist ein Energieeffizienzhaus, ist es keins? Welche Bausubstanz ist da? Da am besten mal von den Voreigentümern, wenn man ein Bestandsobjekt holt, mal so zeigen lassen, was sie so an Nebenkosten bezahlt haben. Dann auch berücksichtigen, wenn die Voreigentümer keine Kinder hatten und ein Kind dabei ist, dann ist natürlich dann wahrscheinlich die Nebenkosten ein bisschen höher. Ja. Je nach Duschverhalten kann das auch schon mal stark abweichen. Ja. Wir sind jetzt auch nicht die günstigsten in Nebenkosten. Wir duschen häufig und lange. Ja. Genau, also solche Kosten wirklich sauber mit einkalkulieren. Ansonsten kann es sein, dass ich dann das Haus habe und nicht mehr in Urlaub fahren kann. Oder im schlimmsten Fall eine laufende Unterdeckung habe. Das wäre blöd. Ja, so Wohnen ist nie kostenlos. So, also wir sehen auch häufig, dass die laufenden Kosten für ein Haus mit Wohnnebenkosten etc. pp. Jetzt nicht so viel niedriger sind als die Miete für eine Wohnung. Wenn es wirklich von einer kleinen Wohnung in ein großes Haus geht. Eigentum kostet Geld.
Ja. Aber es gibt auch die ein oder andere Förderung für junge Familien. Das heißt, unter bestimmten Voraussetzungen kann man sich ein bisschen was zuschießen lassen oder günstigere Zinsen bekommen.
Genau, also da sind wir aber auch ehrlich gesagt so ein bisschen ernüchtert. Baukindergeld kam immer mal in Frage. Baukindergeld gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt ein neues KfW-Programm am Wohneigentum für Familie zum Beispiel, KfW-Programm 300. Da ist dann immer so ein bisschen die Herausforderung, dass es halt Einkommensgrenzen gibt. Ne? Mhm. Und da wird es dann meistens schwierig, gerade in unserem, also ja, unser Mandantenkreis ist nicht unbedingt repräsentativ, weil wir eher ein überdurchschnittliches Einkommen haben, so im Mandantenkreis. Das bedeutet, wir haben jetzt nicht die Familien mit 2000 Euro brutto in der Regel. Aber die können auch kein Haus kaufen. Wir sehen schon in unserem Mandantenkreis, dass es mit 90 bis 100.000 Euro Familieneinkommen, es ist schwierig, ein Objekt zu kaufen, weil es einfach nicht darstellbar ist, wenn eine Eigenkapitalquote überschaubar ist. So. Wenn ich natürlich 30-40% Eigenkapital habe, kann ich auch mit einem geringeren Einkommen kaufen. So, aber wo habe ich dann das Eigenkapital her? So. Dann muss es aus der Familie gekommen sein. Und da ist aber auch meine Erfahrung, meistens haben die, die Eigenkapital aus der Familie bekommen, auch ein gutes Einkommen. Mhm. So, weil die in ihrer Bubble bleiben.
Ja.
Selten ist es so, dass ich eine Familie, also ein Paar habe, das viel, viel Eigenkapital hat, aber ein schlechtes Einkommen hat. Habe ich noch nie erlebt. So, also es mag es geben, aber das habe ich noch nie erlebt. Und das bedeutet, dass jetzt gerade bei uns im Osten ist es so, dass meistens kein Eigenkapital vorhanden ist, aber das Einkommen vielleicht gut ist. So, also typische Situation ist zum Beispiel, was heißt typische Situation, das ist auch eine Ausnahmesituation. Also wir haben auch schon Familien mit 100.000 Euro Einkommen gehabt und mit 0 Euro Eigenkapital, weil die noch ihre Ausbildungsdarlehen zurückbezahlt haben. Die haben halt in ihre Bildung investiert. So. Und so ein Einkommen brauchst du dann aber auch, damit du ein Haus für 4, 5, 600.000 Euro bezahlen kannst. Mhm. So, und dann habe ich Förderprogramme, da steht drin, wir fördern junge Familien, aber die Einkommensgrenze mit einem Kind, wie beim Wohneigentum für Familien, KfW 300 Programm, liegt bei 90.000 Euro Jahreseinkommen zu versteuerndem Einkommen. So, und wir sehen aber, dass du mindestens 100.000 brauchst, um 450.000 Euro für einen Hauskauf aufzubringen, wenn du nur die Kaufnebenkosten mitbringst.
Ja.
Das heißt, in aller Regel ist es so, dass diese Förderprogramme dadurch ad absurdum geführt werden, dass die, die sich Häuser noch leisten können, zu viel verdienen, um diese Förderprogramme in Anspruch zu nehmen.
Hm.
So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kaufe auf dem Land und ich kriege vielleicht ein Haus für 250.000, dann kann ich mich tatsächlich, dann kann es sein, dass ich mir so ein Haus auch mit geringerem Einkommen leisten kann und so ein Förderprogramm dann in Frage kommt. Will da gar nicht so sehr jetzt auf spezielle Förderprogramme eingehen, sondern da ist, wie gesagt, häufig auch die Einkommensgrenzen beachten. Mal auf die KfW-Seiten gehen, das ist eine, so die deutschlandweite Förderung bei der KfW-Bank. Und dann gibt es aber immer noch oftmals so landeseigene Förderung, so von den Landesbanken. Zum Beispiel bei uns die Sächsische Aufbaubank, die hat so auch mal Programme für ländliches Wohnen. Sowas könnte in Frage kommen. Aber ansonsten sollte man auch, wenn man sich quasi um eine Finanzierung kümmert, würde ich immer empfehlen, zu einem Finanzierungsspezialisten zu gehen, der sich eben gerade mit so KfW-Programmen etc. pp. Schon auskennt. KfW-Programme machen ganz oft aber Sinn, zum Beispiel energieeffizienten Bauen oder sowas.
Ja.
Wo irgendwelche Effizienzhäuser, wenn die einen gewissen Energieeffizienzstandard haben, dann gibt es häufig zinsvergünstigte Darlehen. Ist dann immer so eine Abwägungsfrage, lohnt sich jetzt quasi das Mehrgeld, was ich ausgebe für dieses Energieeffizienzhaus, im Zusammenspiel mit den Förderungen, die ich bekomme und den eingesparten Kaufnebenkosten, ist immer so eine Abwägungsfrage. Hatte ich auch eine interessante Diskussion mit meinem Schwager seitens der Schwester von meiner Frau. Der ist im Bau unterwegs und die haben auch immer so gucken sich auch kritisch solche Förderschwerpunkte an. Das ist zum Beispiel eine Frage, so ein Haus baue ich ja für 100 Jahre und länger im Idealfall. Wie sinnvoll ist es, dass ich jetzt bei der Erstellung extrem viel Energie brauche? Was ja häufig beim Energieeffizienzhaus dann so der Fall ist, dass die Erstellung dann halt ein bisschen aufwendiger ist und dafür dann im laufenden Betrieb weniger Energie verbrauche, wenn ich in Zukunft sowieso immer saubereren Energiemix habe. Das heißt, ich jetzt, wo der Energiemix noch relativ dreckig ist, tue ich viel Energie reinstecken, um so ein Haus hinzustellen,
ja,
um dann, wenn der Energiemix sauberer wird, weniger Energie zu verbrauchen. So. Wäre auch mal eine interessante Diskussion, die ich noch nicht so stark wahrgenommen habe in der ganzen, ja, in der ganzen Diskussion um solche Energieeffizienzhäuser. So. Genau, also da immer gucken, gerade wenn es in die energetische Effizienz gibt, gibt es häufig Förderprogramme von der KfW zum Beispiel, aber auch die eigene Landesbanken mit abklappern. Bei uns wäre es die Sächsische Aufbaubank in Sachsen, hat aber quasi jedes Bundesland hat da seine eigene Förderbank. Und da gucken, ob es gerade eine Förderung gibt, die in Frage kommt. Wir erleben es häufig, dass Förderprogramme schon ausgeschöpft sind, oder dass die Fördertöpfe leer sind. Oder dass die Zinsen so schlecht sind von Förderdarlehen, dass die normalen Banken bessere Zinsen anbieten.
Hm.
Ab und zu kommt es mal mit ins Spiel, aber halt sehr, sehr selten. Gerade wenn ich einen externen Finanzierer nutze, aber auf jeden Fall die Landesbank mit anschauen, weil meistens läuft das dann direkt über die Landesbank und nicht über einen Finanzierer. Und der Finanzierer hat kein großes Interesse daran, dich zur Landesbank zu schicken, weil er dann kein Geld verdient. Aber die KfW würde der standardmäßig eigentlich in der Regel mit berücksichtigen, wenn es in Frage kommt.
Ja.
So. Genau. Also das zu vielleicht zum Thema Förderprogramme, da sind wir ein bisschen in der Realität angekommen, dass sie meistens keine Rolle spielen, außer bei Energieeffizienzhäusern.
Mhm.
Wenn ich ein relativ oder vergleichsweise geringes Einkommen habe, komme auch dann, habe ich vielleicht das Glück und falle unter irgendwelche Einkommensgrenze von den Förderprogrammen.
Ja.
Gut.
Ja, damit hätten wir es, glaube ich.
Ja. Ganz wichtig ist, macht euch nicht komplett nackig für so einen Hauskauf. Klar, ich sehe immer wieder, dass es auch funktioniert, wenn man sich nackig macht. Und gerade wenn ich quasi in jungen Jahren ein Haus kaufe, dann habe ich eben noch die Aussicht, dass das Einkommen hochgeht. Und dann kann ich eben mit dem Ausblick kaufen, dass es heute gerade so irgendwie geht. Und dann muss ich eben wissen, dass mein Einkommen steigen muss in Zukunft, damit es langfristig funktioniert. Vergesst den Punkt existenzielle Risiken nicht. Das bedeutet trotzdem, sollte genug Budget sein, um Absicherungen tätigen zu können. Und was ihr auch nicht vergessen solltet, ist Thema Altersvorsorge. So, also trotz Hauskauf sollte hinten im Ruhestand meine Planung irgendwie grün werden können. Das heißt, habe ich irgendwann noch Budget, um parallel Altersvorsorge betreiben zu können, um liquideren Bestandteil noch in der Altersvorsorge zu haben, weil das Haus wird im Ruhestand auch Geld kosten. Haben wir auch Mandanten, die wir begleiten, die jetzt in den Ruhestand gehen oder schon im Ruhestand sind, und häufig ist dann noch so ein Punkt, den man vor dem Ruhestand macht: ich stecke nochmal ins Haus Geld rein, damit ich dann, wenn ich die Rente beziehe, nicht mehr so viel Geld reinstecken muss. Aber da fließen schon alleine, muss gerade an Mandanten denken, die haben nochmal gute 30.000 Euro ins Erdgeschoss reingesteckt, damit die Küche passt und damit das Erdgeschoss durchrenoviert ist. Mhm. So ein Haus kostet einfach Geld. Und das sollte ich solide mit einplanen und einen Risikopuffer lassen, weil es wird garantiert teurer, als ich denke.
Genau.
Ja.
Ansonsten muss es am Ende verkauft werden.
Genau, das ist dann auch eine Überlegung wert, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt, während ich Kinder habe, etc. pp., habe ich mein Haus. Und wenn die dann aus dem Haus sind, etc. pp., dann verkaufe ich es halt wieder.
Ja.
Aber ich erlebe halt auch ganz häufig, gerade wenn ich so meine Oma anschaue, aber auch Mandanten, bleiben halt in ihren Häusern. So, die haben dort ihre Erfahrungen, die haben dort ihre emotionale Bindung zu dem Haus aufgebaut. Wenn ich in meinen Garten sehe, dann sehe ich meine Kinder dort spielen, auch wenn sie nicht mehr da sind. Ist halt einfach mit Erinnerung vollgeladen. Und ich sehe eigentlich wenige, die dann wirklich den Schritt gehen und sagen, ich verkaufe mein Haus und ziehe dann wieder irgendwo anders hin.
Oder ich gründe eine WG in meinem Haus.
Ja, genau.
Weil ich meine, alleine so ein Riesenhaus dann sauber zu halten, instand zu halten und dann noch gucken, dass alles barrierefrei ist fürs Alter. Ja.
Das ist ein guter Punkt, den wir noch nicht besprochen haben. Schaut, dass das Haus perspektivisch barrierefrei gemacht werden kann, wenn es das noch nicht ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Treppen breit genug sind, dass man dort zum Beispiel einen Treppenlift installieren kann. Mhm. Haben auch eine Mandantin, die vertreibt solche Treppenlifte. Und die kommt häufig in Häuser, wo solche Treppenlifte nachträglich nicht mehr installiert werden können, weil es eben einfach zu schmal ist zum Beispiel. Und darauf achten, dass, wenn ich mir ein Haus kaufe und die Vorstellung habe, dass ich da langfristig drinbleiben will, dass ich da auch, wenn ich mal einen Rollstuhl habe oder nicht mehr so fit bin, von unten nach oben komme und von oben nach unten.
Ja.
Ansonsten wäre das eine extreme Einschränkung.
Genau.
Ja.
Das heißt, am Anfang schon das Ende im Kopf haben.
Genau. Ja. Jetzt sind wir wieder bei den 7 Wegen. Ja. Es ist wie überall, am Anfang schon das Ende sehen.
Ja. Ja. Sehr schön. Aber dann haben wir doch erstmal einen guten Überblick, guten Leitfaden, was beim Hauskauf zu beachten ist, nicht nur für junge Familien, auch für nicht ganz so junge Familien. Und genau, ansonsten kann man vieles nochmal nachlesen im Artikel, den wir verlinken.
Ja. Und gerne, ein bisschen Eigenwerbung darf sein, gerne professionelle Unterstützung holen bei so einem Projekt. Ja. Da muss einfach links und rechts viel beachtet werden. Die Schnittstelle zum Finanzieren muss stimmen, gerade wenn es schnell gehen soll im Ernstfall. Also gerne auch Beratungen in Anspruch nehmen. Das ist unser täglich Brot am Ende des Tages. Und gerade bei so einem Projekt, was man nur einmal im Leben macht, was so ein Volumen auch umfasst, profitiert man sehr, sehr stark von Expertise von außen.
Genau. Ja. Schönes Schlusswort.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.